Weiß der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von FluxFM.
Es ist wieder dunkel und kalt geworden in Berlin. Die Heizung ist da schnell hochgedreht. Trotz hoher Kosten, die Wärme lässt sich kaum einer nehmen. Aber Heizen ist nicht gleich Heizen. Gasheizung, Ölheizung, Kohleheizung, das sollte man, wenn möglich, meiden. Weit besser ist da die Fernheizung. Zentral erzeugte Wärme wird hier über ein Netz in Gebäude transportiert. Genutzt wird dazu oft Abwärme aus Industrie oder Kraftwerken. Besonders umweltfreundlich, wenn das mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Adlershof ist da mal wieder Vorreiter. Über die Fernwärmeversorgung in Adlershof lohnt sich's mal zu sprechen. Darum tun wir das heute mit ihm.
Ja, hallo, mein Name ist David Weiblein. Ich bin einer der drei Geschäftsführer bei der BTB hier in Berlin. Wir sind Energieversorger, Netzbetreiber und Lösungsentwickler für nachhaltige Energieversorgungskonzepte. Das machen wir jetzt schon seit 35 Jahren.
Und im zweiten Teil schauen wir uns an, wie bald schon Gesundheitsdaten auf kleinsten Geräten gemessen werden können für den Privatgebrauch. Bescheid wissen, bevor man krank wird. Innovation made in Adlershof. Ihr seid bei Weiß der Adler mit Danilo Höpfner. Herr Weiblein, BTB und Adlershof, wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Wie haben Sie denn da zusammengefunden? Also wie fing das denn an mit der Versorgung des Wissenschaftsstandortes?
Es war sehr früh in der Gründungsphase der BTB, dass sich der damalige private Gründer die Idee hatte, dass nachhaltige Energieversorgung auf Basis hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen Sinn machen könnten. Und die damalige Nachfolge der Akademie der Wissenschaften suchte dann ebenfalls einen Betreiber der Energieversorgung und des bestehenden Altnetzes. Und so sind wir da reingekommen in einer sehr frühen Phase mit einem wirklich sehr notwendigen visionären Blick für die Entwicklung dieser Brache.
Hocheffizient, visionär, haben Sie gesagt. Was zeichnet das denn aus?
Nun, damals waren es andere Herausforderungen als heute. Damals war es tatsächlich so, dass sehr viele veraltete Objekte oder wenig Objekte, sehr viel Freiraum, dafür aber veraltete Objekte dort das Bild gezeichnet haben. Die Energieversorgung war dementsprechend auch sehr alt, ineffizient und nicht sehr sauber, sodass man schon für die Perspektive, die dieses Quartier aufzeigen könnte, eine ähnliche Weitsicht haben musste wie die Senatsverwaltung und die Vista-Vorgängergesellschaft.
Von welchen Objekten sprechen wir denn da? Können Sie mal Objekte nennen? Also wo genau verläuft das Versorgungsgebiet, die Grenze?
Ja, inzwischen sind wir weit über Adlershof hinaus tätig mit unserem Fernwärmenetz. Wir haben eine Leitungslänge aktuell von 180 Kilometern und dementsprechend erstreckt sich das Netz auch im Norden vom Plenterwald, im Süden bis in die Vorregion des Flughafens BER. Im Osten ganz tief in Köpenick rein, direkt an die Spree grenzend und im Westen bis tief in die Gruppestadt hinein.
Und Ziel ist eines Tages ganz Berlin?
Ja, wir haben ja noch Mitbewerber in Berlin und wir konzentrieren uns tatsächlich nicht auf Quantität. Das heißt, wir wollen nicht alle versorgen, sondern wir wollen sie gut versorgen, unsere Kunden. Und das machen wir gerade mit einem sehr guten Produkt, nämlich wir haben heute in unserer Fernwärme bereits über 50% Erneuerbare als Erzeugung drin und können somit sagen, dass wir heute schon grüner Fernwärmeversorger sind, der die gesetzlichen Vorgaben, die der Gesetzgeber für 2030 vorsieht, bereits heute übererfüllen.
Wichtiges Thema. Wie sieht denn eigentlich Ihr Erzeugerpark aus? Also was zeichnet ihn aus, eben gerade auch, was Sie angesprochen haben, im Hinblick auf die Nachhaltigkeit?
Ja, wir haben ein großes Kraftwerk in Rudow, was auf dieses Netz einzahlt. Dort wird Altholz verbrannt. Das heißt, es hatte vorher schon mehrere Nutzungsarten und insofern auch die Kreislaufwirtschaft ganz gut bedient. Und wenn es nicht mehr anders verwertbar ist, dann kommt das dort in den Verbrennungsprozess, produziert Fernwärme und Strom, kombiniert und ist dadurch sehr effizient und hat einen sehr guten CO2-Fußabdruck, sprich es ist fossilfrei. Das ist der Erzeuger, der den größten Anteil bei uns im Fernwärmenetz macht, mit über 50%. Und darüber hinaus haben wir dann an mehreren Standorten größere erdgasbasierte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Zuletzt haben wir in den letzten 5 Jahren 2 neue innovative Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen errichtet, die ihr Herzstück auch in Adlershof haben. Das sind Anlagen, die schaffen es, zu 93% die fossil gespeicherte Energie aus dem Erdgas umzuwandeln in Strom und in Wärme. Und diese sind Teil eines sogenannten oder zwei sogenannter innovativen Kraft-Wärme-Kopplungssysteme. Das heißt, da zahlen noch weitere Bausteine ein. Einerseits ein elektrischer Wärmeerzeuger, das ist eine Power-to-Heat-Anlage, die ebenfalls in Adlershof steht. Also sprich, die dann, wenn das Stromnetz es braucht, um das Stromnetz zu regulieren, auszutarieren, die dann anspringt und elektrische Energie von einer Sekunde auf die andere in Wärme umwandelt und unsere Fernwärmekunden damit versorgen kann. Und der dritte Baustein, das ist der hochinteressante, das ist ein innovativer Baustein. Und das sind bei uns zwei Flusswasserwärmepumpen, die in Schöneweide stehen, die also der Spree Wasser entnehmen, um diesem Spreewasser thermische Energie zu entziehen und es dann leicht abgekühlt wieder an die Spree zurückzugeben, somit etwas für die Flora und Fauna der Spree zu tun. Aber primär durch 20, 15-krätiges Spreewasser uns in die Lage versetzen, über 90 Grad heiße Fernwärme auf Basis von Umweltwärme zu generieren.
Das heißt, Sie rauben der Spree kein Wasser, Sie führen es wieder zurück, weil Berlin hat ja doch ein großes Wasserproblem aktuell.
Genau, wir rauben sozusagen der Spree nur die thermische Energie, die sie ohnehin zu viel hat, denn das Temperaturniveau mag Wasser eher tiefer, dann kann sich Sauerstoff besser anlagern und das ist eben gut für Flora und Fauna.
Sie haben gesagt, Sie haben früh angefangen letzten Endes, auch in Adlershof, und da galten ja noch andere Standards. Welche Erzeugungsanlagen kommen denn jetzt noch hinzu, beziehungsweise wie wird denn der Kraftwerkpark, wie werden die Kraftwerksstandorte denn nachhaltig umgebaut?
Wir haben einerseits ständig Optimierungsprojekte, das heißt zum Beispiel in dem Holzheizkraftwerk, da haben wir jetzt einen zusätzlichen Heizkondensator eingebaut, der uns in die Lage versetzt, bei gleichem Brennstoffeinsatz noch mehr Wärme zu erzeugen, also Effizienzmaßnahmen. Aber darüber hinaus errichten wir auch neue Anlagen, eben zuletzt diese beiden innovativen Kraft-Wärme-Kopplungssysteme. Und aktuell befinden wir uns in einem, ja, in einem richtigen Forschungsprojekt. Vor einem Jahr hat das Reallabor der Energiewende, gefördert von BMWK, mit dem Namen Geospeicher Berlin begonnen. Da werden wir in Adlershof in 400 Meter Tiefe einen saisonalen Wärmespeicher errichten, der in dieser Größe in Deutschland noch nicht vorgekommen ist.
Saisonal heißt, Sie nutzen ihn nicht ganzjährig?
Saisonal heißt, wir nutzen ihn, um Wärmebedarfe und Wärmeerzeugung innerhalb eines Jahres voneinander zu entkoppeln. Das heißt, diese Altholzanlage und perspektivisch auch Umwelt- und Abwärmepotenziale, die wir im Sommer im Übermaß zur Verfügung haben, die erzeugen wir im Sommer, speichern sie unter Erde ein in einer Wasserschicht, in einer Gesteinsschicht, die wasserführend ist und eben eine Speicherung ermöglicht, um sie dann in der Heizperiode, nämlich dann, wenn die ersten fossilen Erzeuger bei uns im Kraftwerkspark anspringen würden, wieder zu entnehmen und somit fossile Wärme zu verdrängen.
Dekarbonisierung ist ein wichtiger gesellschaftlicher Begriff, über den viel gesprochen wird. Also es geht um die Reduktion von CO2 und anderen Treibhausgasen. Wie sieht denn Ihr Dekarbonisierungsfahrplan aus?
Wir haben drei wesentliche Ziele zu benennen. Zunächst einmal ein auf dem Papier eher weniger ambitioniertes, nämlich bis 2030 haben wir uns fest vorgenommen, weniger CO2 zu emittieren, als wir es 2021 gemacht haben.
Lässt sich das beziffern in Zahlen, wie viel Prozent weniger?
Nun, wir wollen nicht noch mehr emittieren. Das heißt, wir haben bis 2045 jetzt unseren Wachstumspfad für uns aufgezeichnet und gehen von einem starken Wachstum in Summe 80% aus. Und um dieses Wachstum aber letztlich nicht mit einem Aufwachsen unserer CO2-Emissionen zu verbinden, ist unser erstes Ziel, dass wir unsere Anlagen effizienter betreiben, neue Anlagen hinzunehmen, die keine CO2 oder weniger CO2 emittieren und dabei gleichzeitig unseren Kundenbedarf bedienen können. Dann haben wir das zweite Ziel für 2040, also bereits 10 Jahre später, möchten wir fossilfrei sein. Das heißt, keine unserer Erzeugungsanlagen im Fernwärmepark soll dann noch auf Erdgas, Heizöl oder andere Brennstoffe auf Basis fossiler Energie basierend sein. Und der letzte Schritt, der letzte Ausbaustufe ist dann tatsächlich 2045, vollständige CO2-Neutralität zu erreichen. Das heißt, die restlichen Mengen CO2, die auch nicht fossile Energieträger teilweise eben emittieren, die wir nicht verhindern können, die wollen wir dann kompensieren, entweder durch technische Maßnahmen oder eben durch Maßnahmen in die Umwelt, in die Natur, in der Berliner Region.
BTP ist ja ein Teil von E.ON Energie. Stelle ich mir das richtig vor, dass sie praktisch auch so eine Art Spielwiese sind, wo man ausprobiert, experimentiert und Erfahrungen hat, von denen E.ON dann später auch profitieren kann?
Das Wärmegeschäft ist ein lokales Geschäft. Und ich glaube, jede der Wärmegesellschaften in der E.ON leistet seine eigene Pionierarbeit mit den jeweiligen Gegebenheiten, die wir vor Ort haben. Und die BTB ist eben Unternehmen, was hier im Berliner Großraum die Wärmeaktivitäten und die Dekarbonisierung für die E.ON nach vorne treibt. Und ja, wir alle haben ein Gen in uns, was uns immer als Spielmacher, als Pionier, als Technologievorantreiber agieren lässt. Und so nehme ich das hier auch bei der BTB wahr, mit diesen Projekten, die innovative Kraft-Wärme-Kopplung, die Power-to-Heat-Anlage, die wir in der Phase errichtet haben, in der sie wirklich sehr neu war als relevanter Baustein für Stromnetze und jetzt der Geospeicher Berlin sowie weitere Innovationsprojekte, die wir bei uns im Köcher haben. Ja, die lassen mich da sehr, sehr stolz sein auf die kleine BTB.
Und Adlershof gilt ja auch als Innovationsstandort. Was würden Sie denn sagen, welche Innovationskraft hat denn die BTB jetzt in Adlershof, mal Adlershof betrachtet?
Ja, wir werden in Adlershof durchaus als Mitspieler auf Augenhöhe wahrgenommen. Wir haben ja dort auch Unternehmen angesiedelt, die sich dem Thema fossilfreier Energieversorgung zugewendet haben, mit denen wir im Austausch sind. Wir haben das Helmholtz-Zentrum dort zum Beispiel direkt vor Ort, mit denen wir zusammenarbeiten im Rahmen unseres Tiefengeothermie-Projektes. Insofern sind wir davon überzeugt, dass wir der optimale Partner für die Vista, für Adlershof und vor allen Dingen aber auch für die angesiedelten Unternehmen in Adlershof sind.
Da gibt es ja Klimaziele, die zu erreichen sind, die von der Politik auch vorgegeben sind, was aber nur funktioniert, wenn die Wirtschaft letztendlich aber auch mitspielt und entsprechende Angebote vorliegen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist denn da die Verbindung als Energieversorger zur Politik? Also ziehen Politik und Versorgungsunternehmen hier an einem Strang? Oder gibt es eher Konflikte?
Ich kann jetzt nur die letzten 5, 6 Jahre rekapitulieren für mich, seit ich in der Position bin, dass ich mit der Politik auch reden kann, mit der lokalen. Und wir ziehen an einem Strang, das kann man nicht anders sagen. Eine solche Generationsaufgabe wie die Dekarbonisierung, wie die Transformation sämtlicher Sektoren, die eben CO2 emittieren, die kann man nur gemeinsam schaffen. Und so sitzen wir an großen, runden Tischen mit der Politik, mit der Verwaltung und mit den ganzen großen Playern der Wohnungswirtschaft. Man kann nicht dekarbonisieren als Energieversorger ohne Zusammenspiel mit der Wohnungswirtschaft. Also so sitzen wir alle zusammen. Da sind die ganzen städtischen Unternehmen dann mit am Tisch, die zum Beispiel Wärmepotenziale haben, wie die Berliner Wasserbetriebe mit den Abwasserleitungen, wo immer konstant im ganzen Jahr Wärmepotenziale für uns schlummern. Aber auch mit unseren Wettbewerbern. Die BEW sitzt da auch mit am Tisch. Und wir reden über mögliche Netzkopplungen, um uns gegenseitig Wärmeversorgung abzusichern und zu helfen bei der Dekarbonisierung. Das machen wir natürlich immer kartellrechtskonform, aber eben gemeinsam für das Land Berlin.
Was sind so für die nächsten 5 Jahre die wichtigsten Steps, die vor Ihnen stehen?
Ja, das ist dann eher tatsächlich Bundespolitik, wo wir aktuell sehr große Herausforderungen sehen. In den letzten Jahren sehr ad hoc viele kleinere Veränderungen gehabt in der Energiepolitik, die unsere Branche eher verunsichert haben und ständig vor neue Herausforderungen gestellt haben. Und wenn wir sehen, wir reden über die nächsten 2 Dekaden, in denen wir in sehr großen Summen investieren möchten, also allein die BTB wird über diesen Zeitraum an die Milliarde Euro rankommen bei ihren Investitionstätigkeiten zur Transformation. Und das muss gut begleitet sein. Unsere Investitionen müssen sicher sein. Und dafür brauchen wir die richtige regulatorische Landschaft. Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz wäre dafür ein Beispiel, was unbedingt verlängert werden muss. Die Wärmelieferverordnung, die aktuell zu Recht den Verbraucher schützt, aber eben mehr schützt, als es notwendig wäre, wo die Energieversorgung zu kurz kommt. Das Geothermiebeschleunigungsgesetz, in der Erde unter Tage steckt jede Menge energetisches Potenzial, was wir nutzen können, und jede Menge Informationen, die uns noch nicht vorliegen. Das heißt, da muss mehr Geschwindigkeit rein und auch Sicherheit für unsere Investitionen.
David Weiblein war das von der BTB. Mehr Infos unter btb-berlin.de. Berufe made in Adlershof. Ein Kosmos der unbegrenzten Möglichkeiten. Eine stellen wir euch jetzt wieder vor.
Und du so? Das Weiß der Adler Jobinterview.
Hey, ne Zsuzsannának hívnak, és új professzor vagyok a Humboldt Egyetemnek a kémia tanszékének, a fizikai kémia részlegén, és kutatási területem főként a fizikai kémia, ezen belül pedig az optikai spektroszkópia határfelületeken.
Das war Ungarisch, die Muttersprache unseres heutigen Gastes. Und so klingt's auf Deutsch.
Mein Name ist Susanne Heiner. Ich bin neue Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Chemie und auch in der Graduiertenschule FALSA. Was ist die School of Analytical Sciences Adlershof? Und ich arbeite im Bereich physikalische Chemie und ein bisschen mehr spezifisch ist optische Spektroskopie von Grenzflächen. So, ich bin Professorin, so ich beschäftige mich mit Grundlagenforschungen, der Lehre, administrativen Aufgaben und leite meine eigene Arbeitsgruppe. Mein Forschungsbereich verbindet die Physik und Chemie. Was ist genau Grenzflächen oder auch Oberflächenchemie? So, die Oberflächen ermöglichen essentielle Prozesse wie Katalyse, so zum Beispiel Blutzuckerregulation oder Eisentransport, Oberflächenmodifikationen, Umweltchemie oder biologische Vorgänge in Zellen. Und unser Ziel ist, Prozesse an Grenzflächen zu verstehen und visualisieren. Dafür benutzen wir Laser, so Laserspektroskopie, damit wir die nötigen molekularen Details bekommen können. So, das bedeutet, dass mit dem Laser wir messen extrem kleinen Signalen von Monolagen. So, die sind einzelne Schicht von Molekülen. Und zum Beispiel, wenn Sie guckt, Ihre Haare, so unsere Haare sind ungefähr 50 Mikrometer dick. Und die, mit der Methode, wir gucken Molekülen, die sind 10.000 mal dünner. Und mit dem Hilfe von dem Laser sehen wir, wie Molekülen in Oberflächen interagieren. Und die können Krankheiten, zum Beispiel Arthrose oder Alzheimer, besser verstehen und auch neue Materialien zu entwickeln. Ja, ich finde, unsere Arbeit ist eine echte Berufung. So jeden Tag ist ein wenig anders und die Aufgaben sind niemals wirklich abgeschlossen. So, es ist wie ein wissenschaftlicher Detektiv. So, und für mich ist faszinierend, dass wir immer etwas neue Mechanismen von unserer Welt entschlüsseln oder neue Kenntnisse zu gewinnen. Und das ist an der Universität ist extrem wichtig und inspirierend, dass ich jeden Tag mit jungen und sehr talentierten Kollegen arbeiten kann. Und wir haben auch hoffentlich das Potenzial, dass unsere Zukunft ein bisschen verbessern.
Anspruchsvolle und hocheffiziente Technik in mini-kleine Chips zu packen, daran arbeitet die Wissenschaft, gerade wenn es um Gesundheits- oder auch Konsumgüter geht. Wenn alles klappt, werdet ihr alsbald auf ein Produkt made in Adlershof zurückgreifen können, das am Handgelenk alle relevanten Gesundheitsdaten checken kann. Und das zuverlässig. Ein Chip, der euch checkt, bevor ihr krank werdet. Wieder ein Traum der Wissenschaft, der bald wahr werden könnte. Und diese beiden, die arbeiten daran.
Mein Name ist Nikolaus Hane, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer der Quantium Technologies.
Und mein Name ist Jan Kischkert und ich bin auch einer der Gründer und Geschäftsführer der Quantium Technologies.
Meine Herren, um über das zu sprechen, was wir heute besprechen wollen, muss ich mal ablesen, was Sie eigentlich machen. Sie entwickeln Quantenkaskadenlaser-Spektrometertechnologien zur nicht-invasiven Gesundheitsüberwachung in Echtzeit für alle. Was machen Sie?
Wir haben mit Quantentechnologien und Photonik ein Laborspektrometer, was so groß ist wie ein Koffer, miniaturisiert und es geschafft, bei gleicher Qualität wie das Laborspektrometer jetzt das Ganze auf einen Chip von wenigen Zentimetern Größe zu miniaturisieren.
Man kann sich das so vorstellen, wie Sie kennen das in Fitness-Trackern, gibt es auf der Rückseite das kleine grüne Lämpchen, das scheint in die Haut rein und dann merkt man dann quasi unspürbaren Veränderungen der Hautfarbe. ob da gerade viel oder ob da wenig Sauerstoff in dem Haut ist. Und daran kann man messen, wie schnell das Herz schlägt. Und wir machen quasi das Gleiche, nur nicht mit einer grünen Lampe, sondern mit quasi hunderten verschiedenen Farben. Aber Farben hier in Anführungszeichen, weil das ist alles im Infrarot, das ist unsichtbar. Und das führt dann zu auch besseren Ergebnissen, als man sie mit einer kleinen grünen Lampe kriegen kann.
Um es richtig zu verstehen, das ist dann ein Produkt, was anstelle einer Apple Watch stattfindet oder in einer Apple Watch stattfinden könnte.
Wenn man jetzt die Apple Watch als Wearable sich anschaut, genau, ist es ein Produkt, was ein Chip in einem solchen Wearable ist, der zusätzlich zu den existierenden Sensoren, die Schrittzahl, Schlafzyklen und auch die Herzfrequenz darstellen, jetzt ein echtes Fenster in die biochemischen Prozesse des Körpers bietet. Das heißt, man kann seine Zuckerwerte, seine Laktatwerte, seine Ketonkörper live und kontinuierlich nicht invasiv messen und darauf Schlüsse zu seiner Gesundheit daraus schließen.
Wir bringen also quasi ein neues Stück Technologie, ein neues Puzzleteil mit dem Dinge möglich sind, die vorher nicht möglich waren, die zusätzlich zu den anderen Dingen halt einfach dazu da sind, das Bild weiter zu vervollständigen. Das heißt, dass wir mehr Gesundheitsdaten in Echtzeit über uns messen können, damit wir bessere Einblicke bekommen, um darauf auch entsprechende Modelle zu trainieren, um im besten Fall daran abzulesen, wie sich unsere Gesundheit entwickelt und nicht erst zum Arzt zu gehen, wenn halt irgendwas wehtut oder wir krank sind. Das heißt also, besser in die Zukunft schauen anhand von besseren Informationen über unseren Körper.
Ich gehe davon aus, Sie forschen daran noch. Das Produkt ist noch nicht auf dem Markt, richtig?
Das ist korrekt. Wir haben den Chip, das Laserspektrometer auf dem Chip, jetzt so weit entwickelt, dass wir damit einen Formfaktor erreicht haben von wenigen Zentimetern, mit dem wir jetzt an den Menschen gehen können, also aus dem Labor an den Menschen. Muss ich vorstellen, wenn man ein 30 Kilogramm schweres, koffergroßes Gerät hat, ist es schwierig, Langzeitmessungen durchzuführen am Menschen, weil nur wenige Menschen können es am Körper tragen für lange Zeit. Jetzt haben wir wenige 10 Gramm und wenige Zentimeter Größe erreicht und können jetzt dieses Gerät an die Menschen schnallen, an sie dranbringen, wie ein Wearable, und kontinuierlich über lange Zeit Daten messen, um darauf die Algorithmen aufzubauen. Und der nächste Schritt wird neben dieses Aufbauen der Datenmengen auch ein weiterer Schritt der Miniaturisierung sein, um am Ende dann den Formfaktor zu haben, den man braucht, um eben in ein Wearable reinkommen zu können.
Dazu muss man aber auch sagen, das ist die Sorte Technologie, das Verfahren, diese sogenannte Infrarotspektroskopie, die halt in Hunderttausenden chemischen und biologischen Laboren der Welt halt verwendet wird zur Lösung von genau solchen Problemen. Das heißt also für genau diese Sorte Anwendung. Das heißt also, wir bringen im Prinzip nur etwas, was im Moment im Labor schon stattfindet, dann halt eben raus in die Welt, an das Handgelenk der Nutzer, und machen damit im Prinzip auch nichts Neues, einfach nur das Bestehende, den Goldstandard in sogenannter Molekularanalytik, machen wir günstig und schaffen es dadurch quasi in Märkte zu bringen, die bisher halt eben noch nicht möglich waren.
Das heißt aber, Sie bringen es nicht direkt an den Endkonsumenten oder doch? Oder haben Sie da Partner, über die das funktionieren soll?
Wir haben Partner, unsere Investoren sind unsere Partner. Und das Ziel ist es, diesen Chip in ein eigenes Wearable einzubauen und so das Produkt direkt an den Endkonsumenten zu bringen.
Also dann doch ein Konkurrenzprodukt zur Apple Watch.
Ein klares Jein. Wir möchten gerne möglichst viele Menschen erreichen. Und die Frage ist, wie können wir das erreichen? Unsere Roadmap, unser Weg dahin ist zu sagen, wir werden erst unseren Sensor in unser eigenes Produkt einbauen und so an die Menschen heranbringen. Und ob wir dann in einem zweiten Schritt in ein drittes Produkt reingehen, zum Beispiel eine Apple Watch oder eine andere Watch, das ist heute noch nicht klar. Wir möchten den Weg auf keinen Fall verschließen, weil wir möchten möglichst viele Menschen damit oder möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Gesundheitsdaten zu überwachen. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn man in ein Produkt wie die Apple Watch zum Beispiel hineingehen möchte, gibt es sehr viele weitere Faktoren, die bedacht werden müssen, die man zusätzlich zu diesem technologischen Durchbruch auch noch mit beachten muss, sodass der Weg zum Markt viel länger dauert. Und wir möchten gerne sehr schnell an den Markt gehen, so früh wie möglich den Menschen diese Möglichkeit geben, ihre Biomarker zu messen, ihre Gesundheit zu sehen und dann erst in einem zweiten Schritt die weiteren Faktoren mit in die Entwicklung mit aufnehmen.
Was war denn so die Initialzündung, dass Sie auf genau dieses Produkt gekommen sind?
Während meiner Diplom- und Doktorarbeit habe ich an dieser Sorte Lasern geforscht. Das sind die eingänglich erwähnten Quantenkaskadenlaser. Und als die das erste Mal quasi demonstriert wurden vor 30 Jahren, da herrschte schon dieser Traum, dieser wissenschaftliche Traum, dass mit ihnen, quasi mit diesem Licht, das erste Mal halt möglich sein wird, den Goldstandard der Molekularanalytik halt in einen kleinen Formfaktor zu bringen, ins Taschenformat, um einen praktischen, einen sinnvollen Molekularsensor zu entwickeln. So, und da gab es halt einfach technologisch-wissenschaftlich viele Hürden. Und während meiner Doktorarbeit hatte ich halt die Idee, wie man solch ein Konzept realisieren könnte, sodass dieser Traum halt verwirklicht wird, eines praktischen Molekularsensors mit Laborqualität. So, und dann ging halt die lange Reise los, weil diese Idee war halt eine rein abstrakte, eine rein theoretische Idee. Die Komponenten, die man dafür gebraucht hat, existierten zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, wir haben dann quasi mit unseren Partnern im Rahmen der Gründung und der Forschung der ersten Jahre halt mit unseren Partnern gemeinsam diese Schlüsselkomponenten von Grund herauf neu entwickelt und so dann dieses System halt erschaffen, das vorher einfach nicht möglich war.
Und was war die Idee, das ausgerechnet in Atlas Hof dann anzusiedeln und umzusetzen?
Ich habe an der Humboldt-Universität studiert, Physik. Das Physikinstitut ist 200 Meter von hier. Und ich bin damals nach Atlas Hof gekommen, weil die Humboldt-Universität hier ihre naturwissenschaftlichen Institute aufgebaut hat. Und das ist alles brandneu und super aufregend war. Und tatsächlich, wir sind 5 Gründer, von denen 3 Physiker sind. Und wir alle 3 kennen uns seit 20 Jahren, nämlich vom Physikinstitut der Humboldt-Universität. Und tatsächlich durch unser gesamtes Studium hinweg haben wir andauernd davon profitiert, dass was auch immer an Fragestellungen wir selbst nicht lösen konnten und unsere eigene Infrastruktur, unsere eigene Arbeitsgruppe nicht hergegeben hat, irgendwo in Atlas Hof gibt es einen Ansprechpartner, egal wie groß oder klein das Problem ist. Wissenschaftlich, technologisch ist dieser Standort hier irrsinnig gut aufgestellt.
Und jetzt haben Sie über 13 Millionen Euro eingesammelt, um weiter zu forschen. Wie werden Sie das Geld verwenden?
Wir haben gestartet als Deep Tech Startup, um erstmal die Technologie zu demonstrieren, dass sie funktioniert. Und jetzt müssen wir aus der Technologie ein Produkt machen. Das heißt, wir müssen eine Transition komplett in dieser Firma durchführen, unser Team erweitern, neue Kompetenzen hinzuholen und die nächsten 3 Jahre, die wir jetzt damit nutzen werden, also das Geld ist für die nächsten 3 Jahre gedacht, werden wir 2 große parallele Achsen fahren. Das eine ist die Forschung in der Biomedizin jetzt voranzutreiben. Das heißt, welche Biomarker kann ich kontinuierlich wie gut messen oder wie kann ich mein System so anpassen, dass es kontinuierlich stabil gut jegliche Biomarker misst, die wir messen wollen. Und parallel dazu den letzten Schritt der Miniaturisierung noch zu vervollständigen. Wir werden also den aktuellen Chip, der ist jetzt 1000 Kubikmillimeter groß, was Sie vorhin gesehen haben. Das ist gut, um jetzt die Studien zu machen. Wir können zum ersten Mal an den Menschen gehen, aber es ist noch nicht klein genug, um ein finales Produkt zu haben. Das ist noch zu groß dafür. Und der nächste Schritt der Miniaturisierung wird das ganze Gerät auf 200 Kubikmillimeter schrumpfen. Und weil wir vorhin von der Apple Watch gesprochen haben, die Apple Watch Ultra hat ein Innenvolumen von 21.700 Kubikmillimetern. Und unsere 200 Kubikmillimeter sind somit weniger als 1% der Größe. Das heißt, damit haben wir einen Formfaktor, der eben auch in existierende Wearables oder generell von Personen getragenen Wearables nutzbar ist.
Gibt es eigentlich schon Reaktionen aus der Wirtschaft dazu? Also wie reagiert da zum Beispiel jetzt auch die Medizin oder auch halt die Pharmaindustrie darauf? Die könnten doch auch sagen, greift da jemand ein bisschen unser Business ein?
Unsere Vision ist es, dass wir nicht kranken Menschen damit helfen können, sondern gesunden Menschen helfen, nicht krank zu werden. Es gibt für kranke Menschen, zum Beispiel für Diabetiker, schon sehr viele gute Lösungen, minimalinvasive Lösungen, um ihren Glukose zu messen, wo sie sich nicht mehr andauernd richtig stechen müssen, sondern wo sie einfach Nadeln unter der Haut haben. Das ist, wenn man eine Krankheit hat, ist das eine sehr, sehr große Erleichterung zu dem, was aktuell existiert. Allerdings, gesunde Menschen haben diese Notwendigkeit nicht heutzutage. Das heißt, wir gehen genau an diesen Markt von Leuten, die heute noch gesund sind und durch einen Blick auf ihre Gesundheit nicht mehr krank werden sollen. Das ist die Idee dahinter. Das heißt, wir gehen an die Leute, die sich nicht stechen, die eben nicht diese Gesundheitsüberwachung machen, weil die Hürde nicht da ist. Die brauchen das nicht aktuell. Und wenn wir es schaffen, diesen Leuten, diesen Menschen sehr einfach diese Gesundheitsdaten an die Hand zu geben, dann können wir ihnen helfen, sich anders zu ernähren, sich anders zu verhalten im täglichen Leben, um nicht krank zu werden. Das ist also, wir möchten dieses fehlende Stück, das fehlende Puzzleteil sein, in diesem Puzzle weg von der reaktiven Gesundheit zur proaktiven Gesundheitsvorsorge. Das heißt, nicht zum Arzt gehen, wenn man krank ist, sondern von vornherein zu sehen, wenn sich Dinge ändern oder wie man sein Leben anpassen kann, um länger und gesünder zu leben.
Wie ist der Plan? Ab wann sollte das Produkt, die aktuelle Planung, auf dem Markt sein?
Also die nächsten 3 Jahre ist, wie gesagt, diese letzte Miniaturisierungsstufe und die Studien, die Weiterführung der Forschung bezüglich der Biomarker geplant. Und ab dann werden wir ein fertiges Produkt haben, was dann noch eben in die große Produktion reingehen muss. Das heißt, die hyperskalierbare Herstellung wird dann danach erst stattfinden. Das heißt, man muss dann noch ein bisschen mit einem bestimmten Zeitraum rechnen.
Und das ist jetzt praktisch auch das zentrale oder das einzige Produkt, an dem Sie forschen, oder gibt es da noch mehr?
Also die Infrarotspektroskopie ist eine Plattformtechnologie. Das heißt also, wir verkaufen das Produkt bereits an interessierte Parteien. Das heißt also, wir sagen, wir stellen ein Laborgerät in klein und günstiger her. Also beweisen wir es auch, indem wir es an Labore verkaufen. Das heißt, das passiert jetzt bereits. Aber das ist natürlich nicht unsere zentrale Entwicklungsachse. Das heißt also, wir konzentrieren uns darauf, die Anwendung molekulare Biomarker transdermal, nicht invasiv, durch die Haut am Menschen zu messen.
Und ich vermute, der Markt ist auch nicht nur Deutschland, sondern wahrscheinlich dann global.
Absolut. Wir haben in unserer letzten Finanzierungsrunde zusätzlich zu den existierenden Investoren, die aus Europa stammen, also wir haben deutsche und polnische Investoren neben unseren europäischen Business Angel an Bord gehabt, haben wir jetzt den Fonds Point 72 Ventures hinzugewinnen können. Der kommt aus den USA, sodass wir eben uns breiter aufstellen und verschiedene Märkte parallel angehen können. Das sind die helfende Hände, die wir haben. Also unsere Investoren sind nicht nur finanzielle Unterstützer, sondern auch Marktöffner und Netzwerker, die uns helfen, in die Märkte reinzugehen. Das Problem ist global und wir möchten es auch global lösen.
Jan F. Kischkart und Nikolaus Hane, die Geschäftsführer von Quantune, waren das. Infos unter quantune.com. Und das war Weiß der Adler für dieses Jahr. Danke, dass ihr uns auch in dieser zweiten Staffel begleitet habt durch den Wissenschaftspark von Adlershof. Kommt gut ins neue Jahr. Alles Gute wünschen Divista, Flux FM und Danilo Höpfner.
Weiß der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von Flux FM. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.